SRF 4 News. Der Kulturstammtisch. Gastgeber Erik Fackon.
Was darf in einem Kinderbuch stehen? Was für Wörter dürfen darin verwendet werden? Wörter, die heute anders wirken, als sie es damals taten, als die Bücher geschrieben wurden. Hierüber ist in Deutschland und auch hierzulande eine Debatte entstanden. Man könnte diese Auseinandersetzung sogar als Streit bezeichnen. Und ganz konkret geht es dabei um die Wörter Neger oder Negerlein in Büchern wie Die kleine Hexe 1957 von Ottfried Preußler oder Lukas der Lokomotivführer 1960 von Michael Ende. Beides Bücher, die im deutschsprachigen Raum weltberühmt sind. Der Thienemann Verlag, der diese Bücher herausgibt, hat beschlossen, dieses N-Wort zu entfernen. Und des Weiteren geht es auch um die Wörter Türken mit Pluderhosen und Chinesinnen. Darüber wollen wir heute sprechen mit Ariane Gigon, freie Journalistin in Zürich und Balznil, Autor und Musiker aus Bern. Die Korrektur eines Wortes in Büchern, die mehr als 50 Jahre alt sind, ist das Ihrer Ansicht nach nötig, Balznil?
Also ich finde es ja gut, dass man sich um eine respektvolle Sprache bemüht, aber das finde ich wirklich überhaupt nicht nötig. Nein, ich finde es sogar ziemlich gefährlich.
Ariane Gigon?
Ja, auch überhaupt nicht nötig, aber man kann es akzeptieren aus in meiner Meinung noch einen Grund, wenn der Autor einverstanden ist. Und offensichtlich ist Ottfried Preußler damit einverstanden. Dann könnte die Debatte schon fertig sein, aber man kann über das den Prinzip reden und glaube ich, das ist, was wir jetzt machen.
Eben. Als Begründung dafür, Balznil, Sie haben etwas schon angetönt, dass Sie das sogar gefährlich finden. Aus welchem Grund denn?
Also wenn ich es als Einzelfall anschaue, dann finde ich es eine Bagatelle. Wenn ich es als Präzedenzfall anschaue, dann habe ich meine Bedenken.
Das heißt, dass andere also auch auf das, die Idee kommen könnten?
Ja. Also ich finde es halt einfach schon ziemlich problematisch, rückwirkend Bücher zu korrigieren.
Also. Aber was genau ist denn daran bedenklich? Also ist es das Historische, dass man einem historischen Text, der irgendwie aus seiner Zeit herausstammt, dass man den verfälscht?
Ja, sicher das. Also ich finde, da tut man irgendwie eine Türe auf zu etwas. Also man will mit dem, wie etwas ist, kommt man nicht zurecht und dann korrigiert man es einfach rückwirkend. Das finde ich unmöglich.
Ja, also ich finde, dass der Grundsatz, dass gilt, ist ein Kunstwerk, ist ein integres Objekt und man sollte keinen Angriff gegen ein Kunstwerk dulden, sei es eine Skulptur, ein Bild oder ein Literaturstück. Der Künstler sagt, mein Werk ist fertig, das ist fertig. Man sollte es so akzeptieren oder nicht, also mögen oder nicht mögen, das ist eine andere Frage, aber nicht retuschieren. Dieses Problem hat man immer gefunden in der Kunstgeschichte. Man hat auch Kunstbilder verstecken wollen, retuschiert, weil man da vielleicht einen Kuss nicht sehen wollte. Oder ich denke jetzt an La Naissance du Monde von Gustave Courbet. Man hat das nicht auch zeigen wollen. Das hat man nicht akzeptiert. Aber das Kunstwerk ist integer. Es ist untastbar und man sollte es so lassen, wie es ist. Und nachher kommen die Fragen, wie akzeptiert man oder nicht, akzeptiert man nicht Wörter in Literaturstücke wie Neger oder Ziganen, Zigeunern, die jetzt ein Problem stellen. Aber für mich das Grundsatz ist integer Kunstwerk.
Balznil, wie gehen Sie damit um, mit der Integrität des Kunstwerkes? Darf die angetastet werden, oder?
Nein. Also da finde ich wirklich, da muss man reagieren in dem Moment. Auch wenn es im Einzelfall eine Bagatelle ist, aber wenn es ums Grundsätzliche geht, muss man einfach heftig reagieren, finde ich.
Der Hintergrund dazu, könnte man sich zum Beispiel die Frage stellen, ist das irgendwie eine Political Correctness, eine Debatte, die in den Vereinigten Staaten losgegangen ist vor einiger Zeit, dass man diese quasi irgendwie zu weit interpretiert?
Ja, ich möchte sogar eine Lanze brechen für die Political Correctness, nämlich in dem Sinn, wie sie mal gemeint war, als Teil der Bürgerrechtsbewegung in Amerika, wo sich die Leute fragten, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Ist unsere Sprache angemessen, unserem politischen Bewusstsein? Und dann hat man angefangen, gewisse Wörter genauer anzuschauen und hat sogar selber den Begriff geprägt, Political Correctness, aber mit einem Augenzwinkern, weil man wusste, das ist ein bisschen heikle Angelegenheit. Und das war mal ein ironischer Begriff, Political Correctness. Und ich glaube, es wäre wichtig, auch wieder in dieses Spiel zurückzufinden. Das waren Vorschläge, die gemacht wurden. Und dann wird's plötzlich so pflichtmäßig und plötzlich wird's so wahnsinnig ernst. Also zurück zum Spiel, würde ich sagen.
Eben, und das ist vielleicht genau die Schwierigkeit, dass man irgendwie die Idee verloren hat, dass so etwas ein Spiel sein könnte. Jetzt geht's in diesem Fall ja um Kinder. Wovor will man denn diese Kinder schützen, Ariane Gigon?
Ja, das ist die Frage. Was ist das Ziel von dieser Political Correctness? Und man muss unterscheiden. Ich bin froh, dass man jetzt über die auf das spezielle Thema Kinderbücher kommt, weil die Political Correctness, das ist ein weites Thema, das andere Sachen einbezieht. Also was ist das Ziel mit den Büchern jetzt? Man will die Kinder schützen und eine Minderheit auch schützen oder eine Minderheit nicht diskriminieren mit schlechten Wörtern. Und man kann sich ganz einfach die Frage stellen, ist das Ziel erreicht? Schützt man die Kinder, wenn man einen Text korrigiert oder ändert? Ich zweifle daran. Ich zweifle, dass man Kinder so schützt. Aus dem Grund, dass alles, was dass die Kinder und nicht nur die Kinder wollen immer sehen, entdecken, was versteckt ist. Also ich glaube nicht, dass es klappt eigentlich, diese Strategie.
Nein, es ist ein Boomerang. Ich finde eigentlich den Fall bei Preußler finde ich ziemlich bedenklich, wo das Verkleiden plötzlich zu einem Problem wird. Also es kommt ja dort das Wort Negerlein, aber das ist gar nicht das Hauptproblem. Plötzlich denkt man, und die verkleiden sich als Chinesinnen, die verkleiden sich als Türken und dann soll auch das weg. Und dann sind wir plötzlich nicht mehr in der Literatur drin, sondern das Verkleiden an und für sich ist problematisch. Es kann was Despektierliches haben, das ist mir klar, das kann es haben. Ich plädiere für das Spiel als etwas ganz Ernsthaftes. Ich denke nicht, dass das harmlos sein muss. Spiele brauchen nicht harmlos zu sein, aber ich finde, man soll sie spielen können.
Jetzt sind Sie doch beide Eltern und Sie wissen ja, dass Kinder irgendwie extrem gern sich verkleiden. Also das ist ja nichts als normal. Und darin ist ja nicht immer nur eine Geste des sich lächerlich machen über andere Bevölkerungsgruppen drin.
Nein, es ist doch ein
Rollenspiel.
Ein Rollenspiel, ja.
Aber was muss man jetzt denken von dieser ARD-Fernsehmoderator? Ich glaube, das war diese Woche, der sich schwarz gemalt hat, um die Texte zu verteidigen, um zu sagen, man muss Neger sagen können, also ich male mein Gesicht in schwarz. Das ist wieder eine andere Extreme. Da habe ich auch Probleme, nicht mit dem Verkleiden an sich.
Nein,
das ist gut.
Das Problem ist, dass die Debatte verhilft auch so zu einem billigen Heldentum. Man kann dann dieses Wort laut aussprechen oder sich schwarz anmalen. Und das ist natürlich ganz billiges Heldentum, das da gespielt wird.
Wir haben es gesagt, Kinder sind jetzt gerade in den Fokus gerückt. Und das Erste, was mir dann in den Sinn kam, ist, ich bin ja auch Vater, also Elternteil damit. Und ich habe Kinder und denen soll vorgelesen werden, wenigstens bis ins Alter, wo sie das nicht selber für sich erledigen können. Und das ist auch eine gewisse Zeit, in der man den Kindern Geschichten vorliest. Auch unter anderem die kleine Hexe oder Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Da gibt es auch eine Verantwortung der Eltern. Und die deutsche Familienministerin Christina Schröder, die hat dann einfach erzählt, dass sie gewisse Wörter einfach weglässt.
Kann man ja machen. Ja. Die Arbeit muss man ja den Leuten nicht abnehmen. Das wegzulassen, zu kommentieren oder einfach ungerührt auszusprechen.
Wie haben Sie es denn gemacht, Ariane Gigon?
Ja, das hat mich total geschockt, diese Aussage, dass sie das ausklammert oder, wie hat sie das gesagt, synchron übersetzt. Ich finde, das Wort ist auch nur ein Wort. Also Neger, wenn man nur das Wort betrachtet, Neger, ja, es ist eine Beschimpfung gegenüber die schwarzen Leuten. Aber man muss immer auch den Kontext anschauen. Und man kann schon das Wort lesen, vorlesen einem Kind und ihm schnell sagen, ja, das sagt man jetzt heutzutage nicht mehr. Ich meine, ich habe auch versucht, die Bibel vorzulesen. Eine Bibel für Kinder. Und auf der ersten Seite steht, ja, Gott hat die Fische ins Ozean gebracht, die Vögel im Himmel. Ich habe auch gestoppt und gesagt, ja, diese Theorie ist umstritten und man denkt, das ist nicht unbedingt so geschehen. Also man liest vor oder man liest nicht vor. Ich glaube, das zu wechseln gleichzeitig wie die Lektüre, das finde ich ziemlich absurd, muss ich sagen.
Ja, und noch zurück zum Wort Neger. Warum ist das Wort despektierlich? Wird es despektierlich gebraucht? Im Englischen haben wir Negro und wir haben Nigger. Und dann haben wir ganz klar die Unterscheidung zwischen dem despektierlichen Gebrauch und einem neutralen Gebrauch. Im Deutschen hören wir, wenn wir Neger sagen, Nigger. Warum hören wir Nigger? Warum hören wir nicht Negro? Das frage ich mich.
Eine sehr gute Frage, auf die es vermutlich nicht so schnell eine Antwort geben wird. Das drängende Problem war ja natürlich auch in den Vereinigten Staaten, nämlich in den 60er Jahren. Wir hatten es schon von dieser Bürgerrechtsbewegung. Jetzt noch eines, also es gibt dann auch ganz verschiedene Parteien und auf die möchte ich jetzt zu sprechen kommen im zweiten Teil der Sendung. Da gibt es mehrere Parteien, die sich da gegenüberstehen und da gibt es Gegnerschaften und auch die kommen wir gleich zu sprechen hier im Kulturstammtisch auf SRF 4 News. Wir sprechen über die Veränderung von einzelnen Wörtern in Kinderbüchern und zwar mit Ariane Gigon, freier Journalistin in Zürich und Balz Nil, Autor und Musiker aus Bern. Jetzt also diese Parteien, die sich da gegenüberstehen. Literaturschützer gibt es da, Zensurgegner, Zensurbefürworter für die anderen. Dann gibt es Psychologen, dann Vertreter der Political Correctness und schließlich auch noch die direkt Betroffenen. Das sind dann unter anderem schwarze Mitbürger und Mitbürgerinnen in Deutschland, die diese Debatte mitunter auch ausgelöst haben. Da kommen wir sicher noch darauf zu sprechen. Und schließlich auch noch das Zielpublikum, nämlich die Kinder selber. Von denen haben wir es schon gehabt. Nun, die Gegner dieser Veränderung von Büchern, die sprechen von Zensur. Ist denn das angemessen?
Nein, es ist nicht angemessen. Es ist noch nicht Zensur. Es ist eine Art Selbstbeschränkung, freiwillige. Aber es ist natürlich, kann eine Vorstufe zur Zensur sein. Ich würde sagen, so eine Art Selbstzensur ist da schon drin.
Ich betrachte das als Zensur, keine Vorstufe, Zensur, pur. Ich habe noch die Definition auf Französisch kontrolliert von Zensur und die erste, die kommt, ist der Entscheid einer Autorität, dass etwas gut oder schlecht ist. Und das ist genau, was da gemacht wird. Ein Verlag entscheidet, das ist jetzt schlecht und man muss das ändern. Für mich ist es pure Zensur, ja, absolut. Und zu kritisieren als solches.
Nun gibt es noch etwas anderes, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat. Weitere Veränderungen seien nämlich nicht vorgesehen, sagt der Sprecher des Thienemann Verlages, Klaus Wilberg. Also gibt es weiterhin Witze auf Kosten der Chinesen bei Jim Knopf. Es gibt immer noch das Waschbrett, da müssten jetzt die Feministinnen einschreiten. Irgendwie ist das auch nicht so richtig konsequent.
Das geht eben nicht. Und da sind wir wieder bei der Integrität des Kunstwerks. Das ist eben auch ein Ganzes, das in sich stimmt, so wie es ist. Und wenn man dann anfängt, hier ein Stück rauszubrechen und dort was ein bisschen zu korrigieren, dann kommt man wirklich in Teufelsküche damit.
Ja, das ist endlos. Bis wo muss man zurückgehen? Bis Homer, Shakespeare, Mark Twain war korrigiert in den USA letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Das ist eine endlose Hexenjagd. Ja. Nicht eine kleine Hexe, aber eine Hexenjagd.
Ja, und innerhalb des Werks ist es eben auch endlos. Wenn man sich jetzt nicht mehr verkleiden soll als Negerlein, man soll sich nicht mehr verkleiden als Chinesin, man soll sich nicht mehr verkleiden als Türke, aber das sind noch Indianer, zum Beispiel in der nächsten Zeile. Darf man das dann noch oder ist das dann auch ein Problem?
Die heikle Frage ist doch, Sie haben diese Befürworter erwähnt. Das ist für mich heikel und irgendwie unangenehm, dass viele Befürworter der Änderungen eben Leute aus, in einem Fall Eritrea, einem anderen Fall sind Senegal, dass diese die Betroffenen sind, die für die Änderung sind, also die sich zum Wort gemeldet haben. Da fühle ich mich nicht gut mit dem. Ich habe auch ein Beispiel gefunden, ein französischer Schriftsteller hat eine Anthologie der afrikanischen Literatur in 1974 zum ersten Mal publiziert. Das hat Literatur Nègre geheißt und in 1984 eine zweite Ausgabe gemacht und er hat den Titel nicht geändert. Und die Studenten im Kongo haben sich wahnsinnig darüber geärgert, obwohl sie die Anthologie gut gefunden haben. Und das kommt von den Leuten. Also was macht man damit? Man muss vielleicht die Frage doch nochmal stellen, wieso die Leute, die betroffen sind, das eben nicht akzeptieren. Da habe ich ein schlechtes Gefühl, muss ich sagen, auch wenn ich klar gegen diese Korrektur bin.
Ja, ich weiß nicht. Es ist sicherlich keine einfache Frage. Also die beiden Menschen, die da angesprochen sind, sind beides Journalisten oder in ähnlicher Funktion tätig. Da geht es einerseits um Dialika Neufeld, der schreibt für den Spiegel und der verteidigt dort auch die Streichung dieser Wörter, unter anderem mit der Begründung, dass diese Wörter rassistische Klischees bedienen und dass Kinder das dann aufschnappen und mit in die Schule tragen zum Beispiel. Und der andere ist Mekonnen Meshgena, das ist dieser Mann, der aus Eritrea stammt ursprünglich, aber in Deutschland aufgewachsen ist und der arbeitet nun bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Der hat den Ball dann wirklich auch ins Rollen gebracht. Trotzdem, etwas interessiert mich noch, und zwar ist das Stichwort Hysterie. Also ich stelle das mal einfach dem Ganzen voran, weil man plötzlich so das Gefühl hat, die Diskussion wird ausgeweitet. Wir haben es gesagt, das ist auch eine gefährliche Angelegenheit. Die Wochenzeitschrift Die Zeit hat eine ganze Beilage gemacht über diese Debatte. Und da kommt unter anderem der Kolumnist Axel Hacke zu Wort. Und der hat ja einen Bestseller geschrieben über Liedtexte, bei denen man sich verhört. Und eines ist dieses wunderbare Lied von Matthias Claudius, Der Mond ist aufgegangen. Und da kann man sich sehr leicht verhören. Der weiße Nebel wunderbar. Und daraus wird der Titel des Buches Der weiße Neger wunderbar. Und nun kommt's. Axel Hacke erzählt dann, wie er tatsächlich also Leserbriefe gekriegt hat, die ihn also aufs Böseste beschimpft haben. Unter anderem mit diesen Worten, was soll der beschissene Titel Der weiße Neger, das ist einfach nur rassistisch. Das Stichwort Hysterie in diesem Zusammenhang.
Ja eben, man sollte die Diskussion von der Hysterie wegbringen. Und ich verstehe ja, warum man sich verletzt fühlen kann als Schwarzer von diesen Begriffen. Und andererseits muss ich sagen, ja, die sind da, die sind historisch gewachsen und in der Gegenwart kann man das ändern, aber doch nicht rückwirkend. Ich finde, es gibt auch eine falsche Rücksichtnahme. Es gibt eine Art von Rücksichtnahme, die selber dann auch wieder diskriminierend ist.
Ja, das geht eben wie zu viel schützen wollen, unsere Kinder von einem Umfeld schützen wollen, wo man gar nicht schützen kann, man aber nicht trennen, abtrennen kann man nicht. Man muss erklären, nicht schützen. Vielleicht ist es in diesem Sinne auch.
Ja, und die Sprache einfach auch wieder ein bisschen als Spiel begreifen. Und ich sage wieder, mit Spiel meine ich was ganz Ernsthaftes. Mhm. Aber im Sinn, wie Wittgenstein das verstanden hat, die Sprache ist ein Spiel, das wird immer wieder neu ausgehandelt und die Bedeutung der Wörter ist ihr Gebrauch. Und an diesem Gebrauch können wir arbeiten. Und für das ist diese Diskussion gut und bin ich auch froh, wird sie angestoßen. Aber ich würde nicht streichen.
Mhm. Also die Diskussion, die geht ja eigentlich auch in die Richtung, das Wort Neger verschwindet nicht, weil man es nicht mehr in Kinderbüchern hat, sondern es wird weiterhin bestehen bleiben. Und das ändert auch natürlich seinen Inhalt über die Jahre hinweg.
Ja, und eben, es besteht weiterhin und gibt wieder Leuten die Gelegenheit, ein ganz billiges Heldentum zu pflegen, wie ich das schon gesagt habe.
Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch etwas. Also diese Bücher, die kommen ja aus einer bestimmten Zeit. Und man will ja seinen Kindern auch irgendwann mal eine Dimension vermitteln von dem, was früher mal war. Wenn man jetzt diese Begriffe alle streichen würde aus heutigen Büchern, nehmen wir jetzt den Fall Mark Twain. Dem Mann ging es ganz ausgesprochen sogar um eine Gleichheit der Rassen, wenn man es mal so ganz grob sagen darf. Aber trotzdem stört man sich im Nachhinein daran, dass das Wort Negro oder Nigger dort vorkommt und streicht das. Das macht es einem doch auch als Elternteil wahnsinnig schwer, den eigenen Kindern mal zu vermitteln, dass da mal eine andere Zeit gab, in dem diese Rasse eben noch stärker unterdrückt war, als sie das heute vielleicht noch ist.
Ja, sicher, sicher. Darum ist es besser, die Wörter zu behalten. Aber was stört, ist auch der Gedanke, dass ein Lieblingsschriftsteller vielleicht das gebraucht hat. Man muss das auch erklären vielleicht. Wenn unsere Kinder sagen, ich liebe Mark Twain, aber wieso sagt er Niger? Ich weiß nicht, ob er Niger oder Negro schreibt, übrigens auf Englisch.
Er braucht natürlich beides.
Beides.
Ja, Niger brauchte natürlich auch im Sinn einer Darstellung, wie damals gesprochen wurde.
Das ist ja die Sache, dass man irgendwie nachher fast schon Geschichtsverfälschung betreibt, indem man den Menschen Wörter in den Mund legt in einem Roman drin, die damals nicht gebraucht wurden.
Ja, das ist das Problem. Aber sehr schön ist doch dieses, auf YouTube kann man sehen, wie Sam Jackson in einem Intro, das ist einer der Hauptdarsteller im neuen Film von Tarantino, vom Moderator gefragt wird, was er davon halte, dass so viele N-Wörter gebraucht würden in diesem Film. Dann sagt er, N-Wort? Was meinst du mit N-Wort? Sag's doch gerade. Und der Moderator wird wahnsinnig verlegen. Nein, kann ich nicht sagen. Doch, sag's.
Das ist der hat ihn quasi provoziert.
Umdrehen. Ja, und er dreht halt den Spieß um in dem Moment.
Aber ja, das sind wir total in der Hysterie. Auch.
Nein, nicht, finde ich. Nein, das ist
doch, in Amerika die Hysterie, dass man das Wort nicht einmal nicht sagen darf.
Ja, dass man es nicht sagen darf. Und Sam Jackson macht ein Spiel daraus. Und das ist die Art, glaube ich, wie man mit solchen Wörtern umgehen kann.
Aber da sind wir nicht mehr in der Literatur und das ist für mich ein wesentlicher Unterschied zwischen das Wort brauchen in der Umgangssprache oder in einem Kunstwerk. Und ich finde das schon richtig, dass man das Wort Neger nicht mehr braucht in der Umgangssprache oder Jupin für Jude auf Französisch. Also ich finde das schon richtig, dass man das sich korrigiert, aber das ist die Umgangssprache, nicht keine Kunstwerke.
Nun,
oder de Nègre. Ist das auch korrigiert geworden auf Deutsch? Der Mohrenkopf.
Ja, der ist korrigiert
ist
worden.
Ist Schokokuss oder so. Auf Französisch auch. Ja, das wurde aber schon lange korrigiert.
Hat aber größte Schwierigkeiten, sich auf Deutsch durchzusetzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Jedenfalls sind wir hier auch in einem Bereich, der jede Menge Parodien zulässt. Nur so als Beispiel, es gibt einen Amerikaner, der sich mit großer Freude darauf stürzt, ganze Märchen aus Grimms Hausschatz irgendwie auf politisch korrekte Art darzustellen. Darauf wollen wir nicht mehr eingehen. Aber noch ganz zum Schluss noch ein interessanter Fall. Und zwar ist es auch ein Kinderbuch, kommt aus dem französischen Sprachraum, aus Belgien ganz genau. Und zwar geht es um einen frühen Band von Tim und Struppi, von Hergé. Tim im Kongo. Und da gab es zwei Ausgaben. In der ersten Ausgabe von 1930, da gibt der junge Journalist Tim, also Tintin, in der Missionsschule eine Stunde. Und dort sagt er den schwarzen Kindern, ich werde euch jetzt etwas über eure Heimat Belgien erzählen. Das war die Ausgabe von 1930 und in der Ausgabe von 1946 vom gleichen Autor, da stellt dieser Tintin den Kindern eine andere Aufgabe, da geht es nämlich plötzlich ums Rechnen. Ist das tatsächlich besser, wenn der Autor es selbst abändert?
Es ist
ja
viel besser.
Ja, das ist akzeptabler. Ja.
Klar. Und Hergé war ein Problem.
Dagegen sagen.
Ja, und Hergé war problematisch, oder? Er ist geprägt von ganz konservativem Katholizismus. Er stand rechts, jedenfalls unter starkem Einfluss von rechtsextremen Kreisen. Und er musste sich damit auseinandersetzen. Das ist eine Art, sich zu korrigieren. Ich glaube, der war sehr gespalten, der Hergé. Und man merkt es auch, wenn man das liest. Ich bin selber gespalten, wenn ich diese Bücher anschaue.
Ja, auf jeden Fall. Der Teil, der mich interessiert, es ist eine große Diskussion und ich sage es jetzt mal völlig wertfrei, aber die Diskussion hat sich entzündet bei Tim im Kongo. Wenn man die nächsten Bände liest, Tintin au pays des Sowjets, der glaube ich dann nachher nicht mehr gemacht wurde farbig. Also
der ist älter.
Und Tintin en Amérique, also Tintin in den Vereinigten Staaten, da gibt es auch ganz viele Bevölkerungsgruppen, die sich extrem auf die Füße getreten vorkommen könnten, weil Hergé die nämlich alle als geistig minder bemittelt, man muss es einfach so sagen, darstellt oder als Gangster. Und trotzdem, die Diskussion entzündet sich immer bei Tim im Kongo.
Ja, sonst kann man jede Figur in einem Comicbuch oder irgendwo, jede Figur, die mit groben Zügen lächerlich gemacht wird, könnte man eine Verteidigungsbewegung gründen, ein Protest-Action machen und das geht auch nicht. Man muss akzeptieren, dass die Ironie und die Bösheit auch Teil von Werken ist, oder?
Natürlich, und man muss unterscheiden können zwischen Wirklichkeit und Fiktion. Und bei Ersche kommt dazu, dass er wirklich problematische Sachen gemacht hat. Mhm. Das erste Buch, Tim bei den Sowjets, das war ein Propagandamachwerk, ganz klar. Und da hat er sich auf ein Buch gestützt, das die Sowjetunion total negativ geschildert hat. Und er hat einfach dieses Buch umgesetzt. Und er hatte einen Auftrag, einen propagandistischen Auftrag.
Antikommunistischen
Auftrag.
Und
das ist das Problem. Und das ist nicht Kunst. Mhm. Das ist Propaganda.
Ja, und die Heimat Belgien, das er ist auch ein Kind seiner Zeit, die in afrikanische Länder, die zu Frankreich gehört haben, haben die Kinder in der Schule die Geschichte so gelernt. Unser Vorvater, die Gaulois, also das war eine Realität. Nos ancêtres les Gaulois, das war so, also es war auch eine Zeit, ja.
Fassen wir es zusammen. Wir wünschten uns eigentlich einen sorgfältigen Umgang mit der Sprache und gleichzeitig eine Sprache, die auch spielerischer aufgefasst würde, wie sie das auch schon wurde früher. Sie hörten den Kulturstammtisch, das heutige Thema, die Korrektur von Kinderbüchern, in denen Wörter stehen, die gewisse Leute meinen, heute nicht mehr drinstehen dürften. Zu Gast waren Ariane Gigon, freie Journalistin in Zürich, und Balz Nil, Autor, Musiker aus Bern. Mein Name ist Erik Fackung.
Eine Sendung von SRF4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.